Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, unsere heutige Predigtperikope, unser heutiger Predigttext ist eine Wundergeschichte. Oder besser eine Komposition zweier Wundergeschichten, zweier Geschichten. Wir hören von Bewahrung im Elend, von einem tierischen Catering-Service und schließlich von einer Notgemeinschaft von Menschen, die Heil bringt, diese Menschen zum Schluss sogar verbindet. Wir hören Worte aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch der Könige im 17. Kapitel.
Und es sprach Elia, der Tischbieter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Es soll dieses Jahr weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe einen Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will es mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und im Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und im Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir bitten dich, dass du uns dieses Wort aufschließt, dass wir verstehen und entdecken, dass es in uns wirkt, uns tröstet und Kraft gibt für unseren Alltag, uns ermutigt zur Liebe, dass wir danach Frucht bringen können, nach deinem Wohlgefallen. Amen. Nun, liebe Schwestern und liebe Brüder, ich habe einen Kernvers aus dieser Predigtperikope herausgezogen, den Vers 14. Da heißt es, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und im Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. In unserer aktuellen Lutherbibel kommt dieser Vers als ein ganz normaler Vers daher, einer unter vielen. Wenn man mal sich die Mühe macht und in eine Lutherbibel der vorhergehenden Ausgaben schaut, beispielsweise in die von 1984, da wird man mitbekommen, dass dieser Vers da noch fett gedruckt ist. Also irgendwann auch mal als wichtig erachtet wurde, so dass er aus der Komposition herausgehoben werden sollte. Ausgerechnet dieser Vers ist nicht mehr fett gedruckt. in der neuen. Weshalb ausgerechnet dieser Vers nicht mehr hervorgehoben wird, ist nicht genau zu sagen. Vielleicht stammt die Betonung dessen, dass Öl und das Mehl nicht ausgehen sollen, noch aus Zeiten, als wir Deutschen real auch Hunger kannten und Durst kannten. Und vielleicht war das im Jahr 2017, als die neue Ausgabe erschien, schon nicht mehr der Fall. Sarkastisch formuliert, vielleicht ist in unserer Luxusgesellschaft, in unserer Überflussgesellschaft, es nicht mehr nachzuvollziehen, weshalb man für Öl und für Fett beten sollte, weshalb überhaupt Öl und Mehl fett gedruckt sein sollen, weil wir uns kaum darum sorgen müssen, sondern vielleicht vielmehr uns mit einem Idealgewicht beschäftigen. Da stört das vielleicht bloß, wenn Mehl und Öl fett gedruckt sind. Wer weiß. Unsere Geschichte jedenfalls spricht vom Überfluss. Vom Überfluss und Mangel. Und davon, wie Menschen in Mangelsituationen leben. Wie sie Mangelsituationen erleben und darin überleben.
In der Zeit, aus der unser Predigttext stammt, waren Ahab und seine Frau Isebel die Herrscher des Volkes Israel. Etwas Schlimmeres an Gottlosigkeit hätte auf dem Thron Israels nicht landen können. Ahab und Isebel beten nicht mehr Jahwe, unseren Gott, den Gott Abrahams und seiner Nachkommen an, sondern Baal, eine Gottheit eines anderen Volkes. Gott der Herr gegen Baal, dem fremden Gott. Dieser Baal steht für Leben und Leben im Überfluss. Er ist ein Fruchtbarkeitsgott, der die Ernte segnet und Menschen Nahrung und Gesundheit schenkt. Zugleich ist er der Gott der Fülle und der Ekstase. Baal steht für den Überfluss. Jahwe, der Gott Israels, der Gott Abrahams und seiner Nachkommen, steht auch für Leben. Auch er schenkt Nahrung, segnet die Ernte, sorgt für das Überleben der Menschen. Doch in unserer Perikope entzieht Gott seinen Segen. Israel erleidet eine Dürre. Das Volk hungert und Bäche versiegen.
Und in dieser Dürrezeit tritt nun ein besonderer Mensch auf. Ein Mann Gottes, so heißt es. Sein Name ist Elia. Und dieser Name ist Programm. Elia heißt so viel wie mein Gott ist Jahwe oder mein Gott ist der Herr. Eliyahu im Hebräischen. Elia. Und sein Name ist Programm. Elia macht diesen neu verordneten Staatskult, den Baal nun zu verehren, nicht mit. Er stellt sich gegen das Königshaus und er gerät damit in ganz starke Auseinandersetzung mit der Königin Isebel und mit dem König Ahab. Denn die sehen es nicht sehr gern, dass Elia gegen diesen staatlich verordneten Baalskult spricht. Elia wird also zu dem Gegenspieler schlechthin, zu dem Gegenspieler König Ahabs und seiner Frau. Elia auf der einen Seite und Jahwe, der eine Gott Israels, auf der anderen Seite das Königshaus und Baal. Und im Laufe der Geschichte wird Elia ein bedeutender Prophet werden, so bedeutend, dass er schließlich sogar zu Zeiten Jesu als der alttestamentliche Prophet schlechthin gilt. Nicht einer der anderen Propheten, nicht Elia, nicht Jeremia oder Jesaja, die ein Buch verfasst haben, sondern Elia, von dem gar kein eigenes Buch stammt. Nun, liebe Schwestern und Brüder, Gott geht einen schweren Weg mit seinem Volk in unserer Geschichte. Er entzieht den Regen. Im Alten Testament ist Regen immer ein Sinnbild für Segen. Und vielleicht können wir ansatzweise nach 3 Hitzejahren und 3 Jahren von Trockenheit nachvollziehen, welcher Segen Regen ist. Natürlich auch mit welcher zerstörerischen Gewalt Wasser kommen kann, aber wie doch Ernte gesegnet wird, wie die Natur aufatmet. In unserer Geschichte bleibt der Regen aus, der Regen und damit der Segen Gottes. Und Elia überbringt diese unbequeme Botschaft dem Königshaus. Und nun setzt sich die Geschichte in Gang. Es wird ganz schnell. Gott fordert Elia auf, wegzugehen, sich selbst zurückzuziehen an einen Ort, an dem die Dürre überlebt werden kann. Und das ist etwas, was besonders in dieser Geschichte ist, dass Elia diese Dürre erst einmal hinnimmt. Sie ist da. Und Gott weist den Weg durch die Dürre hindurch. Er soll an einen kleinen Bach, der Elias Durst stillen wird und wo Raben sein werden, die seinen Hunger stillen werden. Also das ist dieser Catering-Service, den er da bekommt, die Raben, die angeflogen kommen und ihn versorgen.
Doch Raben sind ja nun nicht gerade mit einem guten Ruf behaftet. Sie kennen bestimmt den Ausdruck von Rabeneltern oder speziell den der Rabenmutter. Raben sind äußerst schlaue und trickreiche Vögel, die zudem auch ihre eigene Vorratswirtschaft haben. Sie sind nicht so vergesslich wie Eichhörnchen, die halt irgendwie vergessen, wo sie ihre Nüsse eingelagert haben, sondern Raben bewachen ihre Vorräte auch richtig. Sie locken potenzielle Diebe, die sich annähern, extra in andere Richtungen und Gegenden und täuschen damit einen falschen Ort ihrer Vorräte vor. Und solche tückischen Raben beauftragt nun Gott, Elia mit Brot und Fleisch zu versorgen. Hatten die Raben Überfluss an ihren Vorräten in Zeiten der Dürre, dass sie davon etwas Elia an den Bach bringen konnten? Raben stehen für Mangel und Unvollkommenheit im Alten Testament und letztlich auch bei uns heute für den Tod. Ihr Ruf ist nicht gerade der beste.
Auch die Witwe, zu der Elia später zieht, steht für Mangel, genauso wie die Raben. Sie hat ihren Mann verloren, muss jetzt in der Not für ihren Sohn allein sorgen. Sie hat nicht genug zu essen, so wird aus der Geschichte klar. So ist das ihre eigene Einschätzung. Und schließlich will sie selbst backen, essen und sterben. Ein ganz besonderer Text, eine ganz besondere Stelle im Vers 12 unseres Predigttextes. Sie ist also drauf und dran, sich und ihrem Sohn die letzte Mahlzeit zuzubereiten, die Henkersmahlzeit. Auch sie lebt nicht in der Fülle. Auch sie erleidet die Dürre und ein Baal greift da nicht ein. Und das Volk, das leidet. Und sinnbildlich dafür steht die Witwe. Gott hat seinen Segen entzogen. Raben und Witwe, die beiden stehen exemplarisch für Mangel. Unsere Geschichte ist eine Elendsgeschichte, die sich zu allen Zeiten überall so abspielen kann. Eine Elendsgeschichte, wo es an die Existenz, an die existenzielle Not von Menschen herangeht. Menschen kommen an den Rand ihrer existenziellen Möglichkeiten. Menschen leiden, ja teilweise unschuldig, wie die Witwe. Sie hat die Dürre sicher nicht mit zu verantworten. Denn es waren falsche politische Entscheidungen, falsche religiöse Entscheidungen der Herrscher, die diese menschengemachte Katastrophe heraufbeschworen. Und jetzt herrscht Elend in Israel. Baal, der neue, hippe, moderne Gott, der ist machtlos und auch Gott schützt nicht vor dem Elend. Und das ist eine Erfahrung, die wir Menschen machen, dass Gott nicht vor Elend schützt. Doch Gott bewahrt in dem Elend. Gott schützt in dem Elend. Die Katastrophe bleibt nicht aus, doch in der Katastrophe schenkt Gott Bewahrung. Zuerst dem Elia und durch Elia später auch der Witwe und ihrer Familie.
Sie alle kennen den 23. Psalm und seinen Ausspruch, mir wird nichts mangeln. Das Wort mangeln finden wir auch im Vers 14, dass dem Ölkrug nichts mangeln soll, bis Gott es wieder regnen lässt. Das, was David glaubte und in dem Psalm festhielt, erleben hier Elia und die Witwe mit ihrem Sohn. Öl und Mehl versiegen nicht, weil Gott es verheißen hat. Dem Ölkrug mangelt nichts, so wie Gott es gesagt hat. Gab es in ihrem Leben schon eine Situation, in der etwas nicht so schnell alle wurde wie vermutet? Waren sie schon einmal nachts unterwegs mit dem Auto, verzweifelt auf der Suche nach einer Tankstelle mit bangem Blick auf die Tankanzeige vor ihnen? Oder wie war das mit dem knappen Handyguthaben oder dem knappen Handyakku bei einem wichtigen Anruf? Hat ihr Kontoguthaben am Ende des Monats immer gereicht, wenn eigentlich noch Lebensmittel für die Familie gekauft werden mussten? Wie war das bei einem schweren Streit in einer Beziehung? Haben da Nerven und Geduld ausgereicht und gehalten? In welchen Dürresituationen in Ihrem Leben wurden Sie denn schon gehalten? Elia und die Witwe überleben den Mangel. Sie leben nicht in Hülle und Fülle, haben keinen Überfluss oder sind übersättigt. Das wäre doch das Werk des Baals. Doch Gott füllt ausreichend ihren Mangel aus. Ihnen mangelt nichts. Mitten in der Dürre schenkt er Ausgleich und Sättigung denen, die ihm vertrauen. Denen, die sich durch sein Wort rufen lassen.
Wir haben uns in der Vorbereitung gefragt, was das mit unserer heutigen Welt zu tun hat. Was ist denn unser Streben heute nach Baal? Was ist denn unser Baal heute? Das Streben nach Überfluss. Wo streben wir nach Übersättigung? Was brauchen wir unbedingt auch für das Leben? Das Streben vielleicht auch nach Ekstase. Auch das führt heute zu menschengemachten Katastrophen und führt heute dort hinein. Und auch heute leiden unschuldig gerade diejenigen an den Konsequenzen unseres Überflussstrebens, die ohnehin schon großen Mangel erleiden müssen. In unserer Geschichte finden Menschen jetzt zusammen, inmitten der Dürre, und das ist zunächst erstmal eine Notgemeinschaft. Elia und die Witwe, beide kommen zusammen und werden trotz ihres Mangels satt. Und beide, vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, haben einen Ruf gehört. Siehe, ich habe einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. So spricht Gott in der Wüste am Bach Krit zu Elia, und diese Witwe versorgt ihn. Und wiederum das Wort Gottes, der Ruf Gottes an Elia, sich aufzumachen und dort versorgen zu lassen. Erst einmal ganz untätig da zu sein. Elia, der da sich rufen lässt, und die Witwe, die sich rufen lässt. Die Witwe handelt entgegen aller Logik, teilt das Wenige, was sie hat, was sie dem Wort Gottes anvertraut. Elia verlässt den trockenen Bach und macht sich in eine fremde Gegend auf, um die Witwe schließlich zu suchen, weil er dem Wort Gottes vertraut. Dasjenige, was uns durch die Dürre führt in diesem Text, in dieser Geschichte, ist das Wort Gottes.
Das Wort Gottes in seiner lebendigen Form, Jesus Christus. Das Wort Gottes in unseren Gedanken, Mündern und Taten, dass es in unser Herz komme, dass wir dadurch ermutigt und gestärkt werden, Dürrezeiten auszuhalten, motiviert werden, neue Wege zu gehen und schließlich davor bewahrt werden, knausrig und egoistisch zu werden und den Nächsten dabei zu vergessen und zu übersehen. Das Wort Gottes kann aus unserem Mangel etwas Heiles werden lassen und uns durch die Dürre führen. Amen.
Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.